Ja, wir haben das Lied gesungen heute, das zu dem Thema gehört. Ich schaffe Raum für dich. Tu, was auch immer du willst, Herr. Das ist ja auch der Kick-off, die Initialzündung im Grunde genommen zu dieser Reihe aus den Kaminabenden heraus, bei denen es auch um Raum schaffen für Gott geht in meinem Leben. Und ich möchte noch einmal diese Frage aufgreifen und noch einmal zurückgreifen und über diesen Raum einen Moment reden. Wo findet dieser Raum in meinem Leben statt? Wo soll das sein? Fragt sich ja mancher, wenn er hört, schaffe Raum für Gott, ich schaffe Raum für Gott. Wo soll das sein? Wie soll das gehen? In meinem schon so vollen Leben. Ne? Muss ich noch irgendwo jetzt irgendwie Platz schaffen, irgendwas rausschmeißen, irgendwie Gott dazwischen quetschen, das geht? Oder wie soll das gehen, dass ich Raum für Gott schaffe? Oder letztes Mal hatte ich von den Tortenstücken gesprochen. Da habe ich 16 Tortenstücke, welches muss ich rausschmeißen, damit Gott noch irgendwo rein kann? All diese Bilder hauen nicht hin, das klappt nicht, das passt nicht. Raum schaffen, das ist eine Querschnittsaufgabe, nennt man das. Raum in allem. Ich will das mal vergleichen mit meinem Beruf. Mein Beruf ist Gemeinschaftspastor. Das ist eine sogenannte Querschnittsaufgabe. Was bedeutet das? Es bedeutet, es gibt hier in der Gemeinde Leute, die sind für verschiedene Dinge zuständig. Ja, es gibt Leute, die machen Kids Group leitend, Kindergottesdienst leitend, Leute machen Bibelgespräch oder was auch immer, sind aber nicht in der Küche tätig. Die Küchenleute machen nicht zwingend Bibelgespräch oder so ähnlich, sondern es gibt so Spezialaufgaben und nicht jeder muss alles. Genau dafür stehen wir auch. Es muss nicht jeder alles. Guck nach dem, wofür du begabt bist. Und das heißt auch, nicht jeder ist für jeden erster Ansprechpartner. Ja, das sagen wir so, die Kinder und Jugendlichen, das sind eher so Konstantin-Ansprechpartner. Ist Konstantin oder die Mitarbeitenden dort Ansprechpartner und so an verschiedenen Stellen. Wenn mich aber jemand anspricht aus der Gemeinde und möchte gerne ein Gespräch führen, ein seelsorgerisches oder was auch immer, dann kann ich nie sagen, das geht mich nichts an. Na, geh mal zu Konstantin. Oder, kann ich nicht sagen, weil Pastor ist eine Querschnittsaufgabe. Mich gehen tatsächlich alle was an. Das heißt nicht, ihr müsst mir alle alles erzählen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich bin quasi eine sogenannte Querschnittsaufgabe. Ich habe nicht einfach nur einen Teilbereich hier. Was auch nicht heißt, dass ich alles mache. Heißt nicht, hier, Gerd, geh mal Rasen mähen oder so. Ne? Das ist nicht das, wofür man Pastor anstellt. Ne? Aber trotzdem werde ich darauf angesprochen, wer mäht eigentlich den Rasen hier? Warum spricht der mich an? Ja, weil irgendwer ist irgendwie der Querschnittsansprechpartner. Was heißt Pastor? Pastor heißt übersetzt Hirte. Und jetzt will ich das mal übertragen auf den Raum Gottes in meinem Leben. Raum schaffen in meinem Leben für Gott ist eine Querschnittsaufgabe, die bedeutet, ich lasse zu, dass Jesus, dass Gott in meinem Leben in jedem Bereich der Hirte ist. In jedem Bereich ist er der Hirte. Sei es bei meiner Arbeit, bei meinen Entscheidungen, bei meinen Zielfindungen und Suchen, in meinen Beziehungen, im Umgang mit meinem Geld, im Umgang mit meiner Zeit. In jedem Bereich ist er der Hirte. Und ich bin offensichtlich dann wohl das Schaf, das dem Hirten vertraut, dass er es versorgt, das niemals aus Misstrauen agiert, sondern aus Vertrauen. Und das dem Hirten folgt, weil ich rede jetzt von Jesus, nicht mehr von mir, das ist euch klar jetzt, ne, inzwischen. Das dem Hirten folgt, weil es weiß, da wo er hingeht, ist Weide und Wasser. Querschnittsaufgabe in jedem Bereich meines Lebens. Und letzte Woche habe ich gesprochen über die Bedürftigkeit als einen Raum in unserem Leben, der nur durch diesen Hirten gefüllt werden kann. Die Bedürftigkeit des inneren Menschen nach Identität. Wer sagt mir, wer ich bin? Die Bedürftigkeit des inneren Menschen. Wer stärkt mich von innen? Wer macht mich weise? Wer macht mich hell? Wer macht mich froh? Ich knüpfe noch einmal daran an, dass ich mich fragte, wie kann es sein, dass unsere überdrehte Welt, auf der es so viele Angebote gibt, die uns glücklich machen sollen, dass es in dieser überdrehten Welt, mit diesem überdrehten Leben, so viele übermüdete Menschen gibt. Am Ende scheinen die vielen tausend Angebote, die angenommen werden, auch nicht frisch zu machen, sondern oft müde. Es gibt so eine Müdigkeit. Was ist das denn bloß? Das liegt einfach daran, wenn man versucht, die Bedürftigkeit des inneren Menschen mit allem möglichen anderen zu stillen, was eigentlich nur Gott mir geben kann. Nicht eigentlich, sondern in der Tat nur Gott. Und dabei bleibe ich. Das sage ich einmal ganz deutlich. Wir sitzen nicht hier, ihr sitzt nicht hier, hoffe ich. Ansonsten sage ich es euch, was es hier gibt. Hier gibt es für den inneren Menschen nichts, was man optional auch anderswo kriegen könnte. Sondern der Ort in der Nähe Gottes ist der einzige Ort, wo der innere Mensch die Nahrung bekommt, die er braucht. Den Heiligen Geist, die Quelle des Lebens. Das ist es. Der Heilige Geist will uns gegeben werden von Gott selbst. Empfang ihn. Und das ist ein Raum, da muss ich nichts machen, nur empfangen. Und dann so wie Timon und Jaron hier auch noch Applaus kriegen dafür, dass ich es empfange. Ja. So, Bedürftigkeit ist ein Querschnittsding in allem. Denke nicht, dass irgendetwas anderes dich satt machen kann. Nicht dein Geld, nicht deine Leistung, nicht das Lob der Leute, nicht der gute Sex, nicht der schöne Urlaub und so weiter. Nicht das Aufgehen in Kunst und Kultur. All das ist schön, aber es ist nicht die Nahrung für den inneren Menschen. Und was uns so müde macht, ist, dass wir uns mit all den vielen Sachen nicht satt machen, sondern nur vom Hunger ablenken. Heute zu einem anderen Raum für Gott, der ganz wichtig in unserem Leben ist. Es ist der Raum der Dankbarkeit. Dankbar sein. Das ist uns ganz schön abhanden gekommen. Immer wieder sieht man, gerade über die Deutschen hört man am meisten, die Deutschen können am besten meckern. Von allen auf der Welt sind die Deutschen die besten Meckerer. Die sehen immer das, was fehlt, die sehen immer das, was nicht gut gelaufen ist. Gerade für uns ist das ein Riesenthema, Dankbarkeit. Und der Apostel Paulus hat uns einen Text hinterlassen, faszinierend, noch nicht zeigen. Den möchte ich gleich zeigen aus dem Abschluss des 1. Thessalonicher Briefes. Der Paulus, der drückt sich manchmal so aus, wie sich heute Fußballtrainer ausdrücken. Wenn sie eine Mannschaft aufstellen. Ihr wisst, es gibt ja, was die Verteidigung, die Defensive angeht, gibt es ja zwei Prinzipien, wisst ihr, ne? Und zwar erstens und zweitens. Also, Manndeckung. Und wenn ich Manndeckung sage, sagt jemand gleich das zweite Prinzip. Ah, jetzt weiß ich, was er meint. Bitte? Raumdeckung, ganz genau. Manndeckung heißt hier, ne, du passt auf, was weiß ich, Musiala auf, dass der keinen Schritt alleine geht und du pass auf den Goretzka auf, dass der keinen Schritt alleine geht und so weiter. Immer am Mann bleiben, immer am Mann bleiben. Oder Raumdeckung, das heißt, wir stellen die Räume so zu, dass der Gegner da keinen Pass reinspielen kann. Ich stelle mich einfach in den Weg. Das ist ein anderes Prinzip. Und Paulus fährt das Prinzip Raumdeckung. Räume eng machen, ne? Und das möchte ich euch mal zeigen, wie er das der Gemeinde klar macht, Raumdeckung. 1. Thessalonicher 5, Vers 18 bis 21, nee, stimmt gar nicht, 14 bis 21. Weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. So, die Defensive ist pottdicht. Oder? Die Defensive ist pottdicht, da kommt der Feind nicht rein. Der die Gemeinde spalten will, der dich unruhig machen will, den Einzelnen oder die Gemeinschaft angreifen will. Und ein Teil von dieser Defensive ist ein ganz wichtiger Raum. Seid dankbar in allen Dingen, Vers 18. Seid dankbar in allen Dingen. Warum ist das so wichtig? Ich muss mich erinnern an eine Gemeinschaftsstunde, wo das Losung war. Alexander, du warst auch dabei. Das war in Süddeutschland, da wurde das vorgelesen. Alles war müde, es waren alles ganz viele alte Leute. Es war Sonntagnachmittag im Sommer, es war irgendwie heiß. Und der Lehrtext war, so auf Schwäbisch, sei dankbar in allen Dingen. Ja, das muss Danke nicht vergessen. Das muss Danke nicht vergessen. So, ja, ich werde das nie vergessen. Ich werde das Danken nie vergessen wegen dieser Situation. Was fangen wir jetzt damit an? Seid dankbar in allen Dingen, mit dem Raum in unserem Leben, in dem Dankbarkeit stattfinden soll. Bei der Bedürftigkeit habe ich gesagt, diesen Raum kann nichts anderes füllen als der Geist Gottes. Von der Leere kannst du dich nur ablenken, aber nicht ersetzen. Bei der Dankbarkeit ist es so. Da gibt es einen Raum, wenn da nicht Dankbarkeit reinkommt, dann kommt da Sorge rein. Sorge hinein. So, manchmal ist die Stimme weg. Und es gibt noch etwas Zweites, was den Raum der Dankbarkeit fälschlicherweise füllt, wenn da nicht Dankbarkeit drin ist, nämlich Hochmut und Einbildung auf das, was ich selbst geleistet habe und was ich verdient habe, worauf ich Anspruch habe. Anspruchsteller sein. Ja, Hochmut, Anspruchsteller sein. Stolz auf sich selbst. Funktioniert so lange, wie es klappt. Dann ist auch wieder der Frust über sich selbst da. Wenn der Raum der Dankbarkeit nicht gefüllt wird, dann sind die Sorge da drin, der Stolz. Was ist am Ende drin, wenn ich sage, der Raum der Dankbarkeit soll ein Raum für Gott sein? Wenn nicht Gott und mein Dank zu Gott für alles, in allen Dingen stattfindet, dann finde in diesem Raum nur ich statt. Ich bin die ganze Zeit nur mit mir beschäftigt. Und wir neigen ja dazu, bei allem Guten die eine Sorge, die wir haben, zu fokussieren und zu überdimensionieren. Ich glaube, viele von uns kennen das. Ich weiß nicht, ob ihr das Beispiel kennt. Das hat mal ein Professor an einer Uni gemacht. Er sagte, was sehen Sie? Bitte? Genau. Und die Studenten antworteten, einen schwarzen Punkt. Und der Professor antwortete, interessant, der schwarze Punkt nimmt nur einen ganz klitzekleinen Raum auf diesem Blatt ein. Das hauptsächlich, was Sie sehen, ist eigentlich ein weißes Blatt. Ne? Aber das zeigt etwas daran, wie wir unser Leben sehen, etwas davon. Wir sehen gerade in unseren Breiten den schwarzen Punkt und fokussieren uns vollkommen auf diesen Punkt und vergessen alles, was gut ist. Alles, was gut ist. Ich habe euch mal was mitgebracht, was Lustiges, das uns vielleicht eine kleine Überleitung zur Dankbarkeit geben kann. Und bitte mal ein kleines Filmchen abzuspielen, das Mayra uns jetzt zeigt.
I'm alive! I'm alive!
Yeah?
Yeah! Hey, Christine! You're here too! I love you!
I know!
Dad! What's happening?
Honey, the power works! It's coming! It goes on and off! Whatever we want! We've got clean water!
Oh, that's great! Look at that!
Ooh! I bet I know what this does!
Bring down the glorious water!
Shoes. Oh, what do we got here, guys? Food.
I love food. What? Is this a birthday? Are you gonna have work? This is awesome. Look, listen here.
The what?
Dad, be careful.
I have a car. Did you guys see this?
Yeah, you have a car.
A car!
And don't forget your coffee.
You're the best.
Ist das nicht süß? Und im Grunde genommen ist ja manches noch gar nicht mal genannt worden, dass dem da passiert ist. Der ist in einem Haus aufgewacht. in einem Bett aufgewacht? Wie wäre es? Ich bin da manchmal erschüttert, wenn wir in Runden, wo auch immer, mal sammeln, wofür sind wir dankbar, was haben wir als Segen erlebt, im Rückblick auf die Woche oder auf welche Zeit auch immer, und jemand sitzt da und sagt, ich habe nichts. Das erlebe ich immer wieder, das erschüttert mich, wenn ich merke, dass Menschen so blind sind, geworden sind für alles, was da ist. Und wenn man fragt, hast du denn was zu erzählen? Ja, aber das ist nichts Schönes, nichts, wofür ich dankbar bin. Wow, was ist hier passiert? Nur noch Raum für die Sorge, nur noch Raum für mich, nur noch Raum für Bitterkeit, kein Raum zur Dankbarkeit. Gott, seid dankbar in allen Dingen, sagte der Apostel Paulus, denn das richtet unser Leben aus und es heilt ganz viel und es macht uns frei von uns selbst und bringt uns über die Sorge. Man muss natürlich sagen, der Evolutionsbiologe würde jetzt sagen, ja, die Sorge ist etwas ganz Wichtiges, etwas für den Menschen ganz Wichtiges, denn du kannst 1000 gute Tage erleben, aber ein Virus kann dich killen. Oder eine Begegnung mit einem Löwen kann dich killen oder was auch immer. Darum ist es ganz gut aufzupassen und vorsichtig zu sein und einen Fluchttrieb zu haben oder was auch immer. Da muss man schon aufpassen. Ja, richtig. Wenn du aber diese 1000 guten Tage ohne das Virus, ohne den Löwen, ohne die Entlassung und ohne was weiß ich, das Problem nicht dankbar erlebst, dann wirst du ein bitterer Mensch. Und das möchte Gott nicht. Er möchte, dass wir ein Licht sind. Wie wird man eigentlich ein Licht? Warum soll Gott diesen Raum der Dankbarkeit in unserem Leben haben? Warum möchte er diese Dankbarkeit auch hören? Sag doch mal Danke, weil er möchte, dass wir selbst von innen hell werden. Nicht, weil Gott sagt, wie die Wurstverkäuferin an der Theke, ne, und wie sagst du? Danke, brav. Ne, darum geht es ihm nicht, dass er zufriedengestellt ist, damit man schön Danke gesagt hat, sondern Dankbarkeit in allen Dingen macht uns hell und bringt uns über die Sorge und zeigt uns all das andere. All das andere. Wisst ihr, was ich hier mitgebracht habe? Das ist mein Lieblingsschlafanzug-Oberteil. Das habe ich heute Nacht angehabt. Das trage ich seit Monaten. Das wird immer wieder gewaschen und sofort wieder ins Bett gelegt, weil ich es liebe. Und Alexander sagt, Gerd, der Kragen ist schon ganz, der geht so auf. Seht ihr das? Das geht so nicht. Ich sage, du, ich gehe damit ja nicht predigen. Muss ja nicht mal einen neuen haben. Ich sage, du, 99,9% von dem Ding sind voll in Ordnung. Das ist noch gut. Ich liebe es. Ich bin froh, es zu haben. Wie oft ist das in unserem Leben so, dass 99,9% der Dinge noch gut sind, aber diese eine Sache führt uns dazu, das muss weg, das muss anders und ich bin nur noch damit beschäftigt. Genauso geht es mit meinen Lieblingsmüsli-Schalen. Das sind eigentlich gar nicht meine, das sind eigentlich Alexandras. Die kommen aus der Provence, sind wunderbar blau getönt. Alexandra besitzt sie seit 29 Jahren und jeden Morgen gibt es daraus Müsli. Aber sie sind angeschlagen. Wie sehen die denn aus? Nun? Ja, aber 99,9% der Müsli-Schale sind voll intakt und gut. Nee, die können wir nicht wegschmeißen, geht nicht. Wie gucke ich auf meine Ehe? Wie gucke ich auf meine Kinder? Wie gucke ich auf mein Auto? Wie gucke ich auf mein Haus? Wie gucke ich auf was auch immer in meinem Leben? Wie viel mehr Grund zur Dankbarkeit haben wir, als Grund dazu, uns von der Sorge zerfressen zu lassen? Auch im Blick auf die Gemeinde? Was passiert so leicht, dass man, wenn man sich die Gemeinde anguckt und sich überlegt, bei einer Tasse Cappuccino, wie geht es mir mit der Gemeinde? Und dann fällt einem nur ein, was einen gerade stört. Kennt ihr das auch? Nee, gut, oh, schön. Jemand schüttelt den Kopf. Lass uns das nicht machen. Das muss ich mir selber auch sagen. Da lande ich selber auch ganz leicht. Und dann muss ich mich umgucken und sagen, oh Gott, ich bin dir dankbar für so viele Menschen, für so vieles, was passiert, für so vieles, wo du am Werk bist hier. Und das andere, da werden wir uns schon irgendwie einig. Oder das andere halte ich aus. Und das ist das Letzte, das ich sage. Dankbarkeit für das Sehen des vielen Guten versetzt mich in die Lage, auch manches, das nicht sich dahin verändert, wohin ich es haben will, dass ich es aushalte. Ich halte es, etwas auszuhalten aus Dankbarkeit. Durch Dankbarkeit, es macht mich tragfähiger und resilient nennt man das auch. Resilienz ist ja ein Begriff aus der Werkstoffkunde, bedeutet ein Material, das kannst du biegen, ohne dass es zerbricht und es geht wieder zurück in seine Ausgangsposition, ohne kaputt zu gehen. Resilienz, je dankbarer ich bin, umso resilienter. Je undankbarer, je weniger offen und sehend ich durch mein Leben gehe, umso stärker bin ich gebeugt. Wie viele Menschen sind gebeugt von der Sorge, während sie umgeben sind von immer noch ganz vielen Dingen, die gut sind. Die können sich abends ins Bett legen ohne Angst. Erstens, wird mir heute Nacht eine Bombe auf den Kopf fallen? Wird jemand in mein Haus einbrechen und mich umbringen, weil ich Deutscher bin oder was weiß ich was? Das passiert in Ländern oder weil ich Christ bin. Ich muss mir nicht Sorgen machen, ob ich morgen früh was zu essen habe oder morgen Abend, noch gar keine Sorgen machen, ob das Licht noch brennt, ob ich fließendes Wasser habe, ich kuschel mich in ein Kissen ein, es ist alles da, wie viele dieser Sachen einfach mal danke, lieber Gott, sagen, danke, 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 danke. Und das möchte ich euch mitgeben und uns allen mitgeben. Versucht es mal eine Weile, für jede Kleinigkeit, die gut ist, die funktioniert, sie festzustellen. Werden Sie heute haben, nachher wird der Kaffee draußen stehen. Sagt doch den Leuten mal Danke. Was meint ihr, dass die Atmosphäre aufhält bei uns? In die Küche reinzugucken, bevor ihr geht. Jeder, der geht, geht an der Küche vorbei. Nervt die heute mal mit eurer Dankbarkeit. Ja? Dass ihr immer sagt, jetzt hört doch mal auf, wir kommen nicht vorwärts hier, wir müssen spülen. Ja. Denn das macht hell und das bringt etwas ins Leben hinein, das Gott uns schenken will. Helligkeit, Kraft, Aufrecht sein, Mut für morgen und aushalten. Amen.